Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung nach Hütchensdorf. Ich bin vielleicht vor 30 Jahren mal hier gewesen, jetzt wieder. Das ist schön. Man fragt sich natürlich, wer wird da sitzen? Ne? Da muss man was vorbereiten, eine Predigt, und da hat man kein Gefühl. Sind es mehr so junge oder mehr etwas mittleres Alter, meine ich. Und dann haben wir so ein Thema, wo ich dachte, das kann eigentlich gar nicht so schief gehen, denn die Frage mit dieser Sehnsucht, mit diesem Durst, mit diesem Lebensdurst, das beschäftigt alle Leute. Genau genommen in jedem Lebensalter, in ganz verschiedenen Situationen. Und wir sind da auf der Suche nach einer Antwort. Und wenn wir sie haben, haben wir sie auch nicht immer dauerhaft. Es gibt so Glücksforscher, die sagen, man hat so Momente, wo man sagt, ja, jetzt ist alles gut. Aber das ist wie fast ein glücklicher Umstand, dass dieser Moment sich mal einstellt, und dann kann es lange Zeit auch wieder ohne ausgehen. Durst ist schlimmer als Heimweh. Lebensdurst ist schlimmer als Heimweh. Ich bin nicht sicher, ob dieses Sprichwort wirklich stimmt. Denn beides werden wir heute Abend natürlich übersetzen. Also Durst als Lebensdurst und Heimweh nach Sehnsucht nach einem Ort, wo man zu Hause ist. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Samstag einen Artikel gelesen. Mein Wald stand oben drüber. Und da hat eine Familie, also ein Ehepaar, die haben sich einen Wald gekauft. Die sind jahrelang durch die ganze Welt getourt. Die haben viel sinnvolles, sehr intensive Erlebnisse gehabt. Und irgendwann haben sie sich gesagt, ja, wo gehören wir denn hin? Und sind wieder in das Dorf ihrer Kindheit zurückgekehrt. Und sie schreiben selber in dem Artikel, da ist nichts Besonderes. Ein ganz gewöhnliches Nest. Und da ist ein Bach und da sind Wiesen und da ist Wald. Und dann haben sie einen verwitweten, kinderlosen Bauern dort getroffen, der hatte Wald. Und haben viele Abende mit ihm gesessen und wollten ihm seinen Wald abluchsen, wie man so schön sagt. Und es ist ihnen tatsächlich auch gelungen nach langen Abenden und vielen Flaschen Bier. Jetzt haben sie ihren Wald, 8 Hektar eigenen Wald. Sie haben sich dafür entschieden, den Wald zu kaufen und nicht die Eigentumswohnung, die sie eigentlich vorgesehen hatten. Da man hat nur mit Kettensäge so ein bisschen vor sich hingearbeitet, und die Frau hat die Thermosflasche in der Hand gehalten mit dem Tee, den man zwischen rein trinkt. Wie kommt das, dass Menschen sowas tun? Weil diese Sehnsucht eben auch damit zu tun hat, mit diesem Lebensdurst. Wo gehöre ich hin? Unser Text spricht von einer Antwort auf diese Sehnsucht. Es geht um einen Brunnen, um eine Frau, um Jesus, um Wasser. Es geht aber eben nicht um das Wasser dort. Die Frau braucht fast die halbe Zeit, die die Geschichte ausmacht, um das zu verstehen. Dass der von was anderem redet, als von dem sie redet. Und Durst ist eben immer diese Chiffre für die Sehnsucht nach Glück. Wenn ihr überlegen müsstet, wonach ihr Sehnsucht habt, dann gibt es in der Regel so verschiedene Typen, auch so vom Verhalten her, ob man dann was unternimmt oder ob man wartet, bis es kommt. Aber viele haben so eine Sehnsucht, die sich auf eine bestimmte Sache fokussiert, wo man sagt, wenn das eine eintrifft, dann wird alles gut sein. Das kann etwas Positives sein, also Venedig sehen und sterben, einmal in meinem Leben nach Venedig vielleicht reisen, sagen manche, oder einen anderen Ort, der euch wichtiger ist. Wenn ich das erlebt habe oder einen Menschen kennenlernen, mit dem ich mich verbinde, wo die Liebe wirklich zum Ziel kommt, dann wird alles gut sein. Und es gibt so einen zweiten Typ, die sagen, es hängt nicht vom Moment ab, sondern es muss wie alles zusammenstimmen. Das heißt, ich sehne mich nicht nach einem bestimmten Glücksmoment, sondern ich denke, dass da Verschiedenes dazugehört und dass es wie eher etwas Dauerhaftes ist. Muss gar nicht so intensiv sein, aber dass die wesentlichen Dinge im Leben gut geordnet sind. Weil das nun an einem Brunnen stattfindet, möchte ich gerne heute mit einem Vergleich kommen, wie Menschen diese Sehnsucht beantworten. Und zwar ein Vergleich, der aus dem Propheten Jeremia Kapitel 2 kommt. Da wird ein prophetisches Wort von Gott an die Menschen gesagt, und es geht so: Mich, spricht Gott, die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Die Sehnsucht nach Leben kann mit Hilfe von Zisternen gestillt werden oder mit Hilfe von Quellen, aus denen eben bei Einfassung ein Brunnen wird. Zisternen. Zisternen sind so eine Sammelbehälter für Regenwasser. In Ländern, wo viel Wüste ist und wenig Regen fällt und wenig Grundwasser, wenig Quellen, machen die Leute Zisternen. Das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ich bin einmal in Israel gewesen, da ist eine große Festung, die Festung Masada, die haben wir da besucht. Und das ist ja dann auch immer noch so, wenn so eine Festung belagert wird, dass man da unter Druck kommt und das Wasser ist als erstes weg. Und die haben praktisch die gesamte Oberfläche dieser Festung so angelegt, dass alles Wasser, was irgendwie runterkommt, also wenn es regnet, eingesammelt wird und in einen unterirdischen großen Behälter, der in den Felsen gehauen ist, reinfließt. Weil die sagen, jeder Tropfen, alles muss eingesammelt werden. Und Menschen, jetzt komme ich wieder zu dem Vergleich, die diese Quelle nicht in sich tragen, des Lebens, die machen Zisternen. Das heißt, sie sammeln ein, was einzusammeln geht. Ich würde fast wetten, dass wir alle solche Sammler sind. Nicht unbedingt jetzt Sammelleidenschaft mit Briefmarken oder irgendwas anderes, sondern dass wir meinen, Dinge, die von außen kommen, könnten wir einsammeln und an diesen Durst hinbringen, den wir Lebensdurst nennen, damit es uns gut geht. Es gibt unendlich viele Beispiele. Also Genuss zum Beispiel, sich Genuss zuführen, ist ja nicht nur eine Sache, die was mit dem äußeren Genuss zu tun hat, sondern auch mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit dem Inneren. Also Essen, Trinken, Sexualität, Kaufen. Es gibt 500.000 Menschen in Deutschland, die kaufsüchtig sind. 500.000 Menschen. Das heißt, die kaufen nicht, weil sie das, was sie kaufen, brauchen, sondern weil sie kaufen unter der Überschrift, tu dir was Gutes für deine Seele. Wer ist mehr kaufsüchtig, Männer oder Frauen? Das waren Männerstimmen. Ich vermute mal, die haben Frauen gesagt. Ich habe es nicht deutlich hören können. Frauen? Was kaufen Frauen? Also, allgemeine Entwarnung in die Kirche hinein. Ich bin hier kein Mensch, der euch gegeneinander ausspielen will. Aber tatsächlich, Frauen kaufen Kleidung und Kosmetikgeschichten. Verschiedenste Sachen. Männer sind auch kaufsüchtig. Rein statistisch genau so kaufsüchtig wie Frauen. Was kaufen Männer? Baumarkt. Zigaretten, ja gut. Männer kaufen Technik. Und Männer sind außerordentlich geübt, ihren Frauen zu erklären, warum sie die Technik dringend brauchen. Warum es ohne ein bestimmtes Gerät also überhaupt nicht weitergeht. Also wenn ich einen neuen Laptop brauche zum Arbeiten, ich kriege das hin, dass meine Frau sagt, das ist ganz offensichtlich dringend notwendig. Warum machen das Menschen? Also Menschen kaufen natürlich auch Klamotten und Schuhe und Technik, weil sie sie wirklich brauchen. Aber wir merken das schon, wenn wir drüber reden, es gibt so ein Übermaß, was wie nicht ganz mehr zu erklären ist und wo es an eine andere Stelle rückt. Und da spüren wir, wir brauchen etwas für unsere Seele, damit es uns gut geht. Es gibt unendlich viele andere Dinge, die man in sich hineinfüllen kann. Es gibt auch ideelle Werte, also wenn jemand Ziele erreicht, einzigartig sein, Macht haben, erfolgreich sein. Es gibt Leute, die reisen, um ihrer Seele etwas Gutes zu tun. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die kann sich das auch leisten, die reist außerordentlich gerne und die sagt, wenn ich von einer Reise nach Hause komme, fange ich sofort an, die nächste Reise zu planen. Sofort. Da lacht die, freut sich, kann sich's leisten, zieht rum, weil sie sagt, ich kann mein Leben sonst nicht ertragen, wenn ich nicht etwas vor mir sehe, auf das ich zuleben kann, was wieder ein Ziel ist. Viele Leute hoffen auch, dass über Beziehungen so etwas kommt. Und hier kommen wir auf das Problem, das diese Frau hat. Jesus fragt sie, ob sie verheiratet ist und dann soll sie den Mann bringen. Da kommen fünf Männer so. Was ist das für eine Frau? Ist das so eine leichtlebige? Es klingt eher nicht so. Ich würde sagen, diese Frau hat gedacht, wenn ich einen Mann finde, der mich glücklich macht, dann wird alles gut sein. Irrtum. Sie ist eigentlich nur konsequent gewesen in ihrem Sinne. Das heißt, sie hat eben dann, wo sie gemerkt hat, der macht mich nicht glücklich, gesagt, ich suche mir einen anderen. Ja, welcher Mann kann eine Frau glücklich machen? Welche Frau kann einen Mann glücklich machen? Und zwar auf dieser Ebene, wo wir von diesem grundsätzlichen Lebensdurst reden. Natürlich gibt es Glück zwischen Männern und Frauen, das ist doch klarer Fall. Aber es kann eben nicht so sein, dass wir meinen, dieser innerste, letzte Lebensdurst wird durch eine Beziehung, eine Partnerschaft gestillt. Nein, wird er nicht. Das Video finde ich sehr interessant. Also diese Frau hat doch offensichtlich alles. Was stimmt da nicht? Also muss es da noch was anderes geben, oder? Aber wir, die wir von der Quelle nichts wissen, versuchen es eben mit Zisternentechniken. Reinfüllen, irgendwas. Das ist immer eben ganz verschieden. Man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist, wenn man eine Sache übertreibt. Wenn man also übertrieben konsumiert. Meistens merken das andere eher als wir selbst. Die sagen es uns manchmal auch, du, irgendwas ist da komisch. Du trinkst relativ viel. Und dein Fernsehkonsum, es kommt mir komisch vor. Ach Quatsch, Rotz, mein Bierchen. Wie oft habe ich von Alkoholikern das schon gehört, mein Bierchen, mein Bierchen. Mein Bierchen lasse ich mir nicht wegnehmen, hör dein Bierchen. Es ist manchmal gar nicht so leicht, sich das selber einzugestehen, dass man eigentlich Sinn des Lebens mit Hilfe von Dingen versucht zu bekommen, die dafür ungeeignet sind. Und da kommen wir nun zu diesem zweiten. Jesus sagt einen sehr wichtigen Satz, für mich ist der zentrale Satz im Text. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist also ein komplett anderer Lebensentwurf und den finde ich sehr interessant. Natürlich sagen die Leute, wenn wir kein Wasser, keine Quellen haben, müssen wir Zisternenwasser nutzen. Das ist klar, verstehe ich sofort. Aber es ist eben immer nur die zweite Wahl, die zweite Möglichkeit. Jesus sagt, ich gebe dir Wasser, das wird in dir drin wie eine Quelle hervorspringen lassen und dieses Wasser wird deinen Durst stillen. Und ich möchte das ganz radikal sagen, im Blick auf unseren christlichen Glauben. Wenn der Glaube an Jesus Christus und das Leben mit Jesus Christus nicht diese Wirkung hat, stimmt etwas nicht. Wenn also der Glaube an Jesus eher eine Last ist, eher Tradition ist, eher etwas Äußerliches ist, eher etwas, was mir Mühe macht, ist, dann leben wir nicht so, wie Jesus sich das gedacht hat. Der Glaube ist dafür da, dass er von innen heraus unseren Lebensdurst stillt. Man merkt das äußerlich manchmal nicht, jedenfalls nicht gleich, ob Menschen wirklich diese Quelle haben oder ob sie nur so tun, als ob. Aber auf die Dauer merkt man es schon. Vorigen Sonntag war ich zu einer Taufe eingeladen in einer kleinen Stadt, da sind wir spazieren gegangen, es war so schönes Wetter Nachmittag und da hatten Leute im Garten einen Brunnen. So aus Holz und dann war um so ein Gestell und dann war so eine Rolle und ein Griff dran. Ich kenne die Dinger, die kann man im Baumarkt kaufen. Die werden auf die Wiese gestellt. Und was mich sehr verblüfft hat bei diesem Brunnen, deswegen habe ich mir das gemerkt, auf dieser Holzdocke war ein riesen fetter Strick aufgespult. Also eine Runde rüber, dann wieder zur Hälfte rüber und dann erst hing der Eimer runter. Die Leute tun so, als ob sie in ihrem Garten einen Brunnen hätten. Und dann haben sie noch ein bisschen ein paar Zweige ringsrum. Ich kenne die Dinge aus dem Baumarkt. Und liebe Freunde, mit dem christlichen Glauben, man kann das alles spielen. Man kann immer so tun, als ob. Entscheidend ist die Frage, stillt der christliche Glaube, stillt dein Glaube dir deinen Lebensdurst oder nicht? Und ich denke, dass wir darum nicht herumkommen, diese Frage zu beantworten. Wenn wir es nämlich nicht haben, diese Quelle, was werden wir tun? Wir werden die alte Zisternentechnik anwenden und werden sagen, wir müssen uns was reinfüllen in unser Leben. Es ist blöd genug. Wir brauchen gute Dinge, die uns gut tun, für die Seele und für den Leib und was weiß ich nicht alles. Und Leute, die diese Quelle haben, die sind fröhlich, unabhängig davon, ob das andere, das Äußere, gerade im Moment alles so tipptopp funktioniert. um Missverständnisse zu vermeiden, wir sind schon auch Menschen, die verschiedene Gefühle haben und wir sind immer ein bisschen niedergeschlagen, wir sind immer besser drauf. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Heute ist Sonntagabend, kennt ihr das, den Sonntagabend-Blues, den sogenannten, da denkt man an Montag und es gibt keine bessere Idee, als zum Sonntagabend nochmal in die Kirche zu gehen. Was will man zu Hause, ne? Schon mal Schnitten schmieren oder Zeug zurechtlegen? Also Gefühle verschiedener Art haben wir schon, aber das ist nicht so, dass das wie alles auf dem Spiel steht. Ob mir es eben grundsätzlich gut geht oder nicht, ob ich ein glücklicher Mensch bin oder nicht, ob ich Sinn in meinem Leben habe oder nicht. Weil da eben noch diese Quelle des Lebens ist. Was raubt euch die Freude am Glauben oder gibt es Dinge im Glauben, die ihr lastig sind? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Quelle, die ihr schon einmal hattet, kaputt gegangen, verschmutzt, eingetreten, niemals eingefasst worden in einem Brunnen. Man kann das Bild in viele Richtungen weiterentwickeln. Ich würde sagen, Brunnen um eine Quelle bauen, das ist klug. Man schützt sie damit. Es ist auch wie eine Fassung. Manche sagen, es sind die Formen, die der Glaube braucht, dass man regelmäßige Formen hat, weil sonst fließt es einem weg, man kann es nicht festhalten. Es kann sein, also man hat einen Brunnen, man hat das eigentlich. Manche sagen, ja, vielleicht fällt es euch sofort ein, vor 10 Jahren wusste ich das noch ganz genau. Oder in der Jugend damals. Jetzt, naja, das Leben geht halt weiter, ne? Da ist man nicht mehr so idealistisch, wenn man ein bisschen älter wird. Widerspruch, später, okay? Da gibt es so eine Zettel gleich draufschreiben, ne? Aber gut, also, es kann sein, man hat es kaputt gemacht durch Zeitdruck, Gesetzlichkeit, Veräußerlichung, dann muss der Brunnen wieder freigelegt werden. Oder man hat es nie gehabt. Man hat es nie gehabt. Und es gibt Leute, die eben so tun, als ob, und haben es nicht. Das ist auch manchmal in so bekenntnisorientierten Gemeinden so, ne? Wo also jeder so eine Art Bekehrungserlebnis oder sowas vorweisen muss. Oder mit einem bestimmtes Vokabular, bestimmte Worte fallen müssen, ne? Die jeder spricht dort und so. Das kann man sich sehr gut und sehr schnell angewöhnen, ohne dass etwas dahinter ist. Und da müssen wir eben gucken, wie kommt diese Quelle zustande. Im Text wird dafür kein konkreter Weg genannt. Es steht auch nicht dort, ob diese Frau die Quelle empfangen hat. Es verläuft sich dann. Man weiß nicht, wie die Begegnung wirklich geendet ist. Aber wir wissen aus anderen Texten in der Bibel, dass mit dieser Quelle gemeint ist, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt. Dass also die sogenannte Wiedergeburt erlebt wird. Das erleben Menschen ganz unterschiedlich. Für manche ist das eine eindringliche, starke Erfahrung in ihrem Leben. Manchmal wird es durch einen Segen ihnen geschenkt. Manche sind auch ganz allein und reden mit Gott. Manchmal in einer Krisensituation und spüren, da ist etwas anders. Ich weiß das von mir noch. Für mich war das ein eindrücklicher Moment. Da hat es in mir drin was gemacht. Und für mich war das ein Moment der Freude. Das weiß ich heute noch. Aber es ist etwas sehr Reales. Und wenn jemand sagt, ich bin total unsicher, ich weiß nicht, ob diese Lebensquelle in mir ist, dann würde ich schon sagen, sollte man dafür Sorge tragen, es zu klären. Es gibt auch verschiedene Temperamente. Für manche ist das etwas Gefühliges, für andere nicht. Das ist mehr so eine Art inneres Wissen um Gott. Oder es ist alles gut zwischen mir und Gott. Man würde das dann anders ausdrücken. Aber es hat immer diesen Geschmack, dass man sagt, es ist gut. Es ist mit Gott und der Welt gut. Oder manche sagen, es ist alles gut. Da drinnen. Ringsherum kann da manches im ganzen Leben immer wieder auch ungut sein. Aber zutiefst im Kern unserer Persönlichkeit zwischen mir und Gott ist es gut. Man sollte danach Ausschau halten, diese Wiedergeburt zu erleben. Ich möchte trotzdem vorsichtig sein, weil das bei jedem Menschen ein bisschen anders ist. Da gibt es kein Schema. Manche erleben es auch wie ein Prozess. Aber sie können ebenfalls sagen, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, es ist gut. Gott ist in meinem Herzen. Es ist gut zwischen mir und Gott. Und wenn das denn so ist, dann müssen wir uns so verhalten, wie es mit einer Quelle, einem Brunnen eben gemacht wird. Es muss gepflegt werden und es muss fließen. Ich erlebe manchmal, gerade auch bei Gemeinden, in denen das geistliche Leben oder eben diese Wiedergeburt oder der Heilige Geist eine große Rolle spielen, dass man dann sehr schnell dahin kommt, dass man erwartet, dass das Leben sich ändert. ich bin ja Landesjugendpfarrer, ich habe relativ viel mit Jugendlichen zu tun und ich merke das immer wieder, dass Jugendliche, die vielleicht mal auf einer Rüstzeit waren oder woanders und eine Erfahrung mit Gott gemacht haben und das auch relativ unverkrampft sagen, man wird dann auch mal vorsichtiger mit der Zeit, ne? Dass dann die, die ringsrum sind, manchmal auch die Gemeinden sagen, so, aha, große Worte, Bekehrung, große Worte, Geist Gottes, da wollen wir doch mal schauen, ne? Bude zusammengeräumt, Mitarbeiter in der Gemeinde, irgendeine lästige Lebensgewohnheit abgelegt, was weiß ich nicht alles. Es kommt also ganz schnell so ein Druck rein, jetzt musst du es auch beweisen. Und da möchte ich ein kleines bisschen gegenhalten und sagen, wenn es eine Wiedergeburt ist, was erwartet man denn von neugeborenen Kindern, von Babys? Nichts. Die schreien, wenn sie was wollen. Die kacken, wenn sie was von sich geben, dann stinkt es, dann werden sie neu gewindelt. Und ich möchte sehr darum bitten, dass wir immer wieder sagen, gerade auch bei Leuten, die noch nicht so lange Christ sind, lass sie doch erstmal das Leben entdecken und ein bisschen wachsen. Und manchmal wollen die kleinen Kinder auch schnell was mitmachen und so mit Vati zusammen was bauen oder mit Mutter, was weiß ich. Ja schon, aber ohne Verantwortung oder schon mal was mitmachen. Also geistiges Leben muss sich aufbauen, das braucht Nahrung, da muss auch das Negative immer wieder weggeräumt werden. Und dann heißt es in unserem Text, dass die diese Quelle haben, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, es fließt offensichtlich etwas weiter. Und das ist jetzt mein letzter Gedanke zu dem Text heute. Brunnenwasser muss fließen. Das heißt, es müssen aus den Quellen regelmäßig muss Wasser herausgeholt werden. Wenn das nicht geschieht, dann wird das stockig oder manche sagen, es kann sogar giftig werden. Wenn also ein Brunnen lange Zeit nicht abgezogen wurde, muss man ihn richtig leer machen, bis wieder frisches Wasser reinkommt. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Glaube eben nicht so eine Sache ist, die man so ganz bei sich behält, sondern man lässt es eben raus. Und von den Menschen, die Christen sind und die diesen Geist Gottes in sich tragen und die diese Freude haben, kann man ausgehen, dass es auch irgendwie rauskommt. Aber eben nicht mit gesetzlicher Leistung, sondern mit Lebensäußerung, mit Fröhlichkeit, mit dem, was man weitergibt, dass Ausstrahlung geschieht, dass man auch tut, was man tun möchte und dass sich das aufbaut und entwickelt. Also die eine Gefahr wäre, dass man es wie für sich behält, einsperrt. Und die andere Gefahr ist, das sind eben nur andere Typen, eher die Aktiven, dass es eben zu schnell abgezogen wird. Das sind die, die sagen, ja, für Gott und die Welt, alles, das letzte Hemd gebe ich. Setze mich ein, hier und dort und was weiß ich. Das ist manchmal auch putzig. Also ein Brunnen, der zu stark gezogen wird, dann kommt man unten in die Bodennähe, wo es dann trübe wird und dann kann es auch mal leer werden. Und da brauchen diese Leute, die eher zum Aktivismus neigen, auch immer wieder die Ruhe, ne, dass man den Brunnen mal lässt. Und es gibt so weise Regeln, ne? Also einmal am Tag Zeit zum Gebet. Wie lange, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde, dann steigt dieser ein bisschen der Wasserspiegel. Einmal in der Woche einen Tag für Gott, das ist der Feiertag, da steigt der Wasserspiegel. Oder einmal im Jahr, sagen manche mal, eine Woche wegfahren, eine Rüstzeit, Einkehrtage, manche gehen ins Kloster, andere machen wieder was anderes. Das heißt, weil eben das Leben anstrengend ist, dann auch mal längere Zeit richtig zur Ruhe kommen. Also mit seinem Brunnen, ihr merkt es schon, muss man sehr sorgsam umgehen. Er muss fließen, das heißt, wir geben ab, wir geben raus, wir tun etwas und wir finden das richtige Maß zwischen Geben und Nehmen. Und das zeichnet eben erwachsene Christen aus, die schon lange mit Gott leben, die schon lange diese Lebensquelle haben, dass sie darauf Acht haben und dass sie Geben und Nehmen in einem richtig guten Gleichgewicht in ihrem Leben haben. Lebensdurst ist schlimmer als Heimweh. Es ist beides schlimm, aber Durst war heute unser Hauptthema. Irgendwo diesen Lebensdurst gestillt bekommen, ganz klar aus unserem Text heraus, dafür ist Jesus Christus zuständig. Und nicht die Bohrmaschine aus dem Baumarkt und nicht die neuen Schuhe, die haben eben dann nur eine mangelhafte Fähigkeit, das zu schaffen. Gott schenke uns seinen Geist. Amen.